Deutschlandfunk. Wirtschaft am Mittag.
Mit Sina Fröndrich und wir schauen heute auf die Meere, auf denen trotz Pandemie Kreuzfahrtschiffe unterwegs sind. Wie das Ganze abläuft, das klären wir. Und die Schweizer Großbank UBS geht in Berufung gegen eine Milliardenstrafe in Frankreich. Langsam öffnet sich etwas. Einige Geschäfte sind ab heute wieder ganz normal erreichbar, andere mit Termin und mitunter bleiben sie auch noch weiter geschlossen. Es sind leichte Lockerungen in Deutschland. Ganz anders in China, wo inzwischen vieles wieder läuft wie vor der Pandemie. Der Export beispielsweise. Vor einem Jahr schon, beeinflusst von der Pandemie, exportiert China zu Beginn dieses Jahres 60% mehr Waren. Woran das liegt, Birgit Eger informiert.
Masken, Schutzausrüstung, Thermometer. China stellt eine Menge Produkte her, die in der Pandemie weltweit besonders gefragt sind. Das ist ein Grund für die rapide Steigerung der Exportstatistik des Zolls von Januar und Februar, weiß Wang Dan, Chefanalystin der Hang Seng Bank in China. Seit vergangenem August steigen die chinesischen Exportzahlen schneller, als wir erwartet haben. Nach unseren Schätzungen sind etwa 20% der Ausfuhren Medizinprodukte, die jetzt in der Covid-19-Zeit besonders nachgefragt werden. Neben Masken und Co. gehören auch Handys, Computer und andere Elektrogeräte zu Chinas Hauptausfuhrprodukten. Auch die wurden in der Pandemiezeit besonders viel gekauft. Hinzu kommt, dass dank der staatlichen Konjunkturprogramme die Wirtschaft in Europa und in den USA wieder anspringt und deshalb Maschinen und Maschinenteile aus China wieder mehr nachgefragt werden. Nach der Statistik des chinesischen Zolls hat die Volksrepublik im Januar und Februar auch rund 20% mehr Waren im Ausland eingekauft. Aus Deutschland sind das vor allem Kfz-Teile, Maschinen und Chemieprodukte. Für Wang Dan von der Hang Seng Bank eine erwartbare Entwicklung. Mit dem Anstieg der Importe hatten wir gerechnet. Das lag zum einen an den niedrigen Zahlen des vergangenen Jahres, aber auch an der starken chinesischen Währung. Jeder erwartet hier, dass der Kurs wieder fällt, die Inflation zunimmt. Und deshalb stocken viele ihre Lager auf. Insgesamt 103 Milliarden US-Dollar, umgerechnet 87 Milliarden Euro, beträgt der chinesische Handelsbilanzüberschuss für Januar und Februar. Dabei geht die prozentuale Steigerung auch auf einen statistischen Effekt zurück. Die Vergleichsbasis aus dem vergangenen Jahr sei sehr niedrig, erklärte der chinesische Zoll auf seiner Internetseite. Denn Anfang 2020 grassierte in Teilen Chinas schon das Coronavirus. Städte und Provinzen wurden abgeriegelt, Unternehmen mussten die Produktion einstellen.
China steigert die Exporte und das vertiefen wir jetzt noch im Börsengespräch. Claudia Werle ist heute unsere Reporterin im Frankfurter Börsensaal.
Ja, China hat sich wirklich von einer Werkbank der Welt zu einem ganz wichtigen Handelspartner entwickelt und die Handelsbeziehungen dürften für viele Branchen und für viele Unternehmen sogar noch wichtiger werden. Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank, sieht das mit ziemlich gemischten Gefühlen. Seine Sorgen sind eher politischer Natur, also Stichwort Protektionismus. Vor allem die USA wollen den Aufstieg Chinas bremsen. Die Gefahr für uns hier in Europa sei, dabei zwischen die Räder zu kommen. Gut, schauen wir uns nun das Verhältnis China und Deutschland ein bisschen genauer an. Das Unternehmen Vorprodukte in anderen Teilen der Welt herstellen lassen, das hat ja durchaus Gründe. Viele fertige Produkte können dann am Ende billiger angeboten werden. Das ist ganz klar ein Wettbewerbsvorteil. Nun hat die Pandemie ja die Risiken der globalen Arbeitsteilung offenbart. Und von Jörg Krämer wollte ich deshalb wissen, funktioniert dieses Geschäftsmodell nicht mehr? Hier ist seine Antwort.
Soweit würde ich nicht gehen. Also grundsätzlich wird es dabei bleiben, dass Unternehmen Vorprodukte da kaufen wollen, wo es günstiger ist. Sie werden sich also weiter in der gesamten Welt umschauen. Aber man wird sicherlich nicht mehr so sich nur auf einen Vorproduzenten konzentrieren, weil man eben die Erfahrung gemacht hat, dass dann die Lieferketten zu störungsanfällig werden. Man wird seine Risiken mehr streuen und bei mehreren Unternehmen international einkaufen. Aber dass grundsätzlich diese Internationalisierung des Einkaufs, dass die grundsätzlich gestoppt wird, das glaube ich nicht.
Inwiefern verändert denn die Pandemie die internationale Arbeitsteilung?
Ja, also was Impfstoffe anbelangt oder Masken und solche Dinge, da ist es ja ganz klar, da muss man schon sagen, da schaut jetzt jeder nach seiner Situation im eigenen Land. Da hat ja auch die Europäische Union beispielsweise Exportverbote ausgesprochen. Aber das ist ein Extremfall. Alle anderen, sag mal, normalen Güter, die nicht unmittelbar zur Bekämpfung der Pandemie eine Rolle spielen, da wird es bleiben bei internationalen Beschaffungsstrategien. Aber die Unternehmen werden sich nicht mehr von einzelnen Zulieferern so abhängig machen wollen. Sie werden ihre Risiken mehr streuen, um eben die Lieferketten ja stabiler zu machen, auch in Krisenzeiten. Und da werden sie auch bereit sein, etwas mehr für zu zahlen.
Vermehrt im eigenen Land produzieren zu wollen, ist ja schön und gut, doch Unternehmen müssen im globalen Wettbewerb konkurrenzfähig bleiben. Wie kann das gelingen?
Ja, Sie haben recht. Also alle Strategien, die Richtung Autarkie gehen, das ist teuer, das ist ineffizient. Der Wohlstand, den wir hier in Europa haben, in den USA und in weiten Teilen Asiens, der basiert ja auf der internationalen Arbeitsteilung, dass die einzelnen Länder das machen, was sie relativ am besten können. Und insofern sorge ich mich natürlich schon darum, dass der Protektionismus international auf dem Vormarsch ist. Ich sorge mich um die politischen Spannungen zwischen dem Westen und den USA, weil die werden zwar die Globalisierung nicht stoppen, aber sie werden sie teilweise rückgängig machen. Und das wird langfristig natürlich den Wohlstand senken bei uns und auch in Asien.
Welche Rolle werden wir denn hier in Deutschland künftig in diesem globalen Wettbewerb spielen?
Deutschland ist immer noch ein sehr wichtiges Exportland, eine Exportmacht, muss man sagen. Aber da sind natürlich Risiken da. Denken Sie an den Verbrennungsmotor. Da hat Deutschland über Jahrzehnte eine sehr, sehr starke Stellung sich erarbeitet, Spezialisierungsvorteile erarbeitet. Die erlauben es hier, sage ich mal, sehr gut bezahlte Industriearbeitsplätze in der Autoindustrie zu haben, im Maschinenbau, der dazu liefert. Und mit der Energiewende und mit der Klimawende ist natürlich dieses Geschäftsmodell, kommt gewaltig unter Druck. Und das schafft natürlich auch soziale Probleme hierzulande. Hinzu kommt, dass die Globalisierung zwar weitergeht, aber der Protektionismus zunimmt. Also die Exportnation Deutschland steht vor nicht unschwierigen Jahren. Und es kommt jetzt eben darauf an, dass man die Rahmenbedingungen hierzulande verbessert, dass die Steuern für die Unternehmen erträglich sind, dass die digitale Infrastruktur ausgebaut wird, dass die Schulen sich, was die Qualität der Absolventen anbelangt, verbessern. Also die Unternehmen brauchen Rückenwind, damit sie sich auch unter schwierigeren Rahmenbedingungen in der Zukunft auf dem Weltmarkt vernünftig schlagen können und den Arbeitnehmern hier vernünftige Löhne zahlen können.
Das sagt Jörg Krämer, der Chefvolkswirt der Commerzbank.
China steigert die Exporte und in Deutschland, da wurde zu Jahresbeginn die Produktion ja zurückgefahren. Woran liegt das?
Es hängt mit einer Reihe von Sondereffekten zusammen. Der Halbleitermangel, der vielen Branchen zu schaffen macht, gestörte Lieferketten, das Brexit-Chaos kommt noch hinzu. Das sind alles Effekte, die sich zu Jahresbeginn auf die Produktion ausgewirkt haben. In den kommenden Monaten dürfte es aber besser werden, glauben viele Volkswirte.
In den USA hat das Konjunkturpaket eine erste Hürde genommen. Sind davon für den Handel weitere Impulse zu erwarten?
Ja, die US-Wirtschaft wird davon profitieren, die Verbraucher werden mehr konsumieren. Das könnte sogar so weit gehen, dass infolge davon die Preise immer weiter nach oben gehen, dass sich die US-Notenbank möglicherweise gezwungen sehen wird, die Zinsen früher anzuheben als gedacht, was sich wiederum negativ auf die Konjunkturentwicklung auswirken dürfte. Doch das ist alles Zukunftsmusik. In den USA sind die Börsen noch geschlossen. Der Handel beginnt erst am Nachmittag unserer Zeit. Der DAX, der ist aber schon deutlich gestiegen, plus 1,3%. Er steht jetzt bei 14.100.
Die USA und die EU, die wollen die Strafzölle im Airbus-Boeing-Subventionsstreit pausieren lassen. Sehen Sie da Reaktionen?
Ja, die Aktien von Airbus sind deutlich im Plus. Dieser Subventionsstreit ist eine alte Geschichte. Airbus und Boeing werfen sich gegenseitig vor, unerlaubt Subventionen erhalten zu haben. Ja, und dass das jetzt ausgesetzt werden soll, wird als Symbol für einen Neuanfang der Beziehungen zwischen den USA und der EU gedeutet.
Schauen wir auf den Ölpreis. Nach dem Angriff durch Houthi-Rebellen aus dem Jemen auf eine Anlage des saudischen Aramco-Konzerns, gibt es da Bewegung?
Ja, die Ölpreise steigen. Sie steigen deutlich. Vergangene Woche hatten wir ja erst die überraschende Entscheidung der OPEC-Staaten gehabt, die Ölproduktion nicht auszuweiten. Jetzt dieser Angriff, das sorgt für Unruhe.
Die Mediasaturn Holding, die muss den Vorstandsvorsitz neu besetzen.
Ja, der bisherige Geschäftsführer legt sein Amt nieder, wird neuer Chef beim Fußballverein FC Barcelona. Elektronikartikel und Fußball haben auf den ersten Blick nicht viel miteinander zu tun mit dem Wechsel. Da erfüllt sich der Chef einen Lebenstraum.
Und dann schauen wir noch auf Euro, Anleihen und Gold.
Der Euro 1,1868, die Umlaufrendite von -0,35 auf -0,34% gestiegen und die Feinunze Gold 1.000. $688,91.
Claudia Wähle war das mit dem Börsenbericht aus Frankfurt am Main. Offene Hotels über Ostern. Damit rechnet Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther. Für die Tourismusbranche wäre das sicher wohltuend nach den Monaten der Schließung. Doch entschieden ist noch nichts. Wie sehr die Reisebranche von der Pandemie getroffen ist, das wird auch in den kommenden Tagen Thema sein bei der virtuellen Tourismusmesse ITB. Der Ferienflieger Condor, der hat heute erklärt, er braucht erneut finanzielle Hilfe. Und auch die Kreuzfahrtbranche, die leidet. Allerdings sind weiterhin Urlaube auf Kreuzfahrtschiffen möglich. Eine Deutschlandfunkhörerin wollte wissen, warum das eigentlich so ist. Und unser Hamburg-Korrespondent Axel Schröder hat sich über die Vorkehrungen gegen Infektionen auf See informiert.
Die Passagierzahlen von Kreuzfahrtschiffen sind bis zum Ausbruch der Pandemie Jahr für Jahr gestiegen. 2019 waren über 2 Millionen Deutsche auf den schwimmenden Hotels unterwegs. Mit dem ersten Lockdown Anfang 2020 wurde die Branche von einem Tag auf den anderen ausgebremst. Bilder von Kreuzfahrtschiffen als riesige Quarantänestation gingen um die Welt. Doch langsam bereitet sich die Branche nun auf ein Ende der Pandemie vor. Eine Handvoll Schiffe ist schon wieder unterwegs, und zwar mit strengen Sicherheitskonzepten inklusive PCR-Tests, versichert der Direktor des deutschen Zweigs der CLIA, der Cruise Lines International Association, Helge Grammersdorf.
Alle Passagiere, alle Besatzungsmitglieder, bevor sie an Bord kommen, müssen einen negativen Test vorlegen. Bei den Passagieren ist es so, dass sie das vor Antritt der Reise schon tun, dann an Bord nochmal getestet werden, auch während der Reise getestet werden. Es wird täglich bei allen Passagieren Fieber gemessen.
Moderne Technik macht dieses Fiebermessen einfach. Jeder Passagier muss sich einmal pro Tag vor eine Wärmebildkamera stellen, die dann erstens das Gesicht erkennt und zweitens die Temperatur messen kann. Trotzdem würden an Bord zusätzlich noch die Abstandsregeln und eine Maskenpflicht gelten. Die Grundidee dabei: Das Schiff soll als geschlossenes System funktionieren und Infektionen sollen auch durch die nach wie vor eingeplanten Landausflüge nicht in dieses System gelangen können, so Helge Grammersdorf.
Landausflüge finden in desinfizierten Bussen mit getestetem Personal statt. Die Passagiere verlassen die Gruppe nicht, haben keinen individuellen Kontakt zur Bevölkerung an Land und die Passagiere gehen dann wieder auf das Schiff zurück.
Und jeder und jede, die gegen diese Regeln verstößt und sich auf eigene Faust von der Reisegruppe entfernt, wird nicht wieder an Bord gelassen und muss die Rückreise selbst organisieren und bezahlen. Kommt es trotz der Vorsichtsmaßnahmen doch zu Corona-Infektionen auf einem Schiff, gäbe es Quarantänekabinen für die erkrankten Passagiere, so Grammersdorf. Die Idee des geschlossenen Systems mit vielen Corona-Tests hält auch Thomas Jelinek vom Berliner Zentrum für Reise- und Tropenmedizin für sinnvoll. Trotzdem bleibe ein Restrisiko für die Reisenden.
Und Kreuzfahrtschiffe haben nun mal viele Menschen auf engem Raum zusammen. Man kann überspitzt sagen, Kreuzfahrtschiff ist ein schwimmender Inkubator, gerade für tröpfchenübertragene Infektionen.
Die Vergangenheit habe gezeigt, dass sich zum Beispiel auch bei einzelnen Grippefällen an Bord die Infektion schnell unter den Passagieren ausbreitet, so der Mediziner. Wenn die Vorsichtsmaßnahmen an Bord aber strikt eingehalten werden, ließe sich das Ansteckungsrisiko minimieren.
Wenn man den Aufwand betreibt, dann kann man auch ein Kreuzfahrtschiff natürlich durchaus sicher gestalten. Das geht schon, ja.
Derzeit sind trotzdem nur wenige Kreuzfahrtschiffe unterwegs. Die Zahl der Passagiere an Bord haben die Reedereien begrenzt. Und die Einnahmen durch die jetzt schon möglichen Buchungen würden nur leicht über den laufenden Kosten für die Schiffe liegen, sagt Helge Grammersdorf vom Branchenverband CLIA. Er geht davon aus, dass sich mit den fortschreitenden Impfungen die Situation der Kreuzfahrtindustrie verbessern wird. Dass eine Impfung zur Voraussetzung gemacht wird, um überhaupt an Bord zu dürfen, glaubt Grammersdorf aber nicht. Im Laufe des Frühjahrs wollen die ersten Reedereien ihr Angebot ausweiten. Der Normalbetrieb wird aber noch weiter auf sich warten lassen.
Aus Hamburg, Axel Schröder. Es geht um eine Zahlung von 4,5 Milliarden Euro. Die Schweizer Großbank UBS, die soll diese Summe in Frankreich leisten als Strafe und als Schadenersatz. Denn die UBS soll Kundinnen und Kunden unter anderem dabei unterstützt haben, Steuern zu hinterziehen. Die Bank hat Berufung gegen die verhängte Rekordzahlung eingelegt und heute beginnt in Paris dieser Berufungsprozess. Dort ist Christiane Kess, unsere Korrespondentin. Rollen wir den Fall nochmal auf. Was genau führte denn zur Verurteilung der UBS in Frankreich?
Das zuständige Gericht in Paris, das hat es Anfang 2019 als bewiesen angesehen, dass Mitarbeiter der UBS zwischen 2004 und 2012 in Frankreich aktiv Kunden angeworben haben. Und zwar mit einem recht ausgeklügelten System. Es gab sogenannte Jäger der UBS. Diese Mitarbeiter sind zu Sportereignissen oder Konzerten gegangen und haben sich dann dort nach potenziell reichen Kunden umgesehen und haben versucht, diese zu überzeugen, ein geheimes, also nicht angegebenes Konto bei der UBS zu eröffnen. Und damit diese Jäger nicht auffielen, wurden sogar Tricks angewendet. Zum Beispiel wurde der Name der Kunden nicht mitgeführt. Diese Jäger sind auch in anderen Hotels untergekommen als die anderen, die klassischen Angestellten, die von der UBS genutzt haben. Sie sollten unvorhersehbar handeln und verschlüsselte Computer benutzen und so weiter. Und aufgeflogen ist das Ganze dann, weil 5 ehemalige Mitarbeiter der Bank sich Ende 2010 an die französische Bankenaufsichtsbehörde gewandt haben. Ja, und die haben ausgesagt und das auch belegt mit sogenannten Milchheften. Das war eine parallele Buchführung. Und da war dann genau festgehalten, welcher Mitarbeiter welche Beträge in Frankreich akquiriert hatte. Und davon war dann die Prämie für diese Mitarbeiter abhängig.
Ja, und im Nachgang gab es dann eben diese Rekordsumme, die da verhängt wurde. Die UBS ist dagegen in Berufung gegangen. Worauf hofft sie denn?
Ja, sie will dieses Urteil kippen, denn die Vertreter der UBS, die argumentieren, das Urteil des Gerichtes, das würde sich auf keinerlei konkrete Beweise stützen. Das seien alles nur unbegründete Anschuldigungen von ehemaligen Mitarbeitern der Bank. Das war auch schon die Verteidigungslinie im Prozess vor 2 Jahren. Jetzt hat die UBS zum Teil die Anwälte getauscht. Sie wird eine neue Verteidigungslinie aufbauen. Da muss man dann noch abwarten, wie genau die aussieht. Aber von Seiten der UBS, da hieß es schon nach dem Urteil, das Gericht hat nicht glaubhaft dargelegt, wie die Strafe berechnet wurde. So ist man auf deren Seite der Meinung. Und die Strafe war tatsächlich die höchste, die bisher in Frankreich in diesem Bereich verhängt wurde. Diese Summe von 4,5 Milliarden Euro, die setzt sich zusammen aus 3,7 Milliarden Bußgeld und 800 Millionen Euro Schadensersatz an den französischen Staat. Und diese Summe war nicht zufällig, denn es waren gut 3,7 Milliarden, die bis Ende 2015 von französischen Kunden der UBS dann doch noch beim französischen Fiskus gemeldet worden sind, aus Sorge ganz offenbar, dass dann mit dem Ende des Schweizer Bankgeheimnisses dieser Steuerbetrug offengelegt wird. Und da hat das Gericht damals argumentiert, so viel, also diese 3,7 Milliarden Euro, die zurückgekommen sind, die sind ja auf alle Fälle abgezweigt worden. Man geht davon aus, dass es noch viel mehr war. Die Richterin dieses Urteils vor 2 Jahren, die hat damals gesprochen von einem besonders schweren Fall von Geldwäsche. Und damals sind ja auch 5 ehemalige Führungskräfte der UBS zu Gefängnisstrafen auf Bewährung verurteilt worden.
Was bedeutet denn dieses ganze Verfahren jetzt für die Arbeit der UBS in Frankreich, vielleicht auch für Kundinnen und Kunden?
Also die französische Filiale der UBS, die hat in diesem Prozess 2019 15 Millionen Euro Strafe bekommen wegen Mittäterschaft. Das ist natürlich ohnehin schlecht für das Image der Bank. Heute müsste Schluss sein mit diesen illegalen Praktiken, denn wie gesagt, das Schweizer Bankengeheimnis, das gibt es nicht mehr. Und dieser Prozess in Paris, der gilt auch als einer der letzten, der noch offen ist aus dieser Zeit dieses Bankgeheimnisses, als solche Praktiken noch üblich waren. Und das Urteil vor 2 Jahren, das wurde in diesem Zusammenhang durchaus als historisch gefeiert.
Christiane Kess informierte. Stromerzeugung ohne Kohle, Öl und Gas bis 2035. Das ist das erklärte Ziel des neuen US-Präsidenten Joe Biden. Doch ob es erreichbar ist, hängt auch davon ab, wie die Menschen und Unternehmen im Land mitziehen. Und da zeigt sich schon jetzt, es gibt Widerstand gegen die Umstellung auf erneuerbare Energien. Heike Wipperfürth.
Erneuerbare Energien ja, aber nicht bei uns. So wehren sich immer mehr US-Landkreise und ihre Anwohner gegen den Wandel. Obwohl weniger als 9% des US-Stroms von Wind und Solar erzeugt werden und der Ausbau dringend benötigt wird, um Joe Bidens ehrgeizige Pläne in die Tat umzusetzen. Doch laut einer Studie der Columbia-Universität verbieten mehr als 100 Verordnungen in über 30 US-Bundesstaaten den Neubau von Anlagen für erneuerbare Energien. Und 152 Projekte in 48 US-Bundesstaaten wurden von lokalen Oppositionsgruppen angefochten oder abgelehnt. Für Hillary Aydoun, eine Umweltjuristin, die das Forschungsprojekt betreut hat, ist das ein Angriff auf die Klimakehrtwende in den USA. Dieser Widerstand ist ein ernsthaftes Hindernis für die Dekarbonisierungsziele von Präsident Biden. Denn sie verlangen eine massive und dringende Aufstockung erneuerbarer Energiequellen. Sorge bereitet ihr auch, dass lokale Oppositionsgruppen von der Industrie unterstützt werden, um gegen geplante Anlagen zu kämpfen. So musste das US-Energieunternehmen American Electric Power den Bau der größten Windfarm Amerikas in Oklahoma absagen, weil, so Hillary Aydoon, die Gegenbewegung zum Teil von der Brennstoffindustrie unterstützt wurde. Gerade dieses Beispiel zeigt, wie sehr sich diese Branche von der schnell wachsenden erneuerbaren Energie bedroht fühlt. Auch im Landkreis San Bernardino ist es zu Protesten gegen den Wandel gekommen. Während Kalifornien den Anteil erneuerbarer Energien am Stromnetz bis 2030 auf 60% erhöhen will, hat sein größter Landkreis den Bau industrieller Solar- und Windanlagen verboten, um die Ökosysteme seiner Wüsten und Gebirge zu schützen, behauptete der anti-erneuerbare Energien- und Pro-Atomkraftaktivist Michael Schellenberger kürzlich in einem Interview auf YouTube. Erneuerbare Energien sind einfach schlecht für die Umwelt. Wie können sich Befürworter erneuerbarer Energien gegen Anschuldigungen dieser Art zur Wehr setzen? Hillary Aydoon. Solarzellen wird vorgeworfen, dass sie Krebs erzeugen, was nicht stimmt. Wir müssen evidenzbasierte Informationen für alle verfügbar machen, sodass Entscheidungsträger und Anwohner Entscheidungen in Kenntnis der wissenschaftlichen Sachlage treffen können.
Heike Wipperfürth berichtete. Der 8. März ist Weltfrauentag und das spielt natürlich auch in den Zeitungskommentaren eine Rolle. Dort wird auf die Defizite in Sachen Gleichberechtigung hingewiesen.
Frauen seien die Verliererinnen der Pandemie, meint die Rheinische Post aus Düsseldorf. Die monatelange Organisation von Homekita und Homeschooling bleibt in vielen Haushalten an den Frauen hängen. Manche partnerschaftliche Familie fällt in überwunden geglaubte Rollenmuster zurück. Ganz zu schweigen von den Schieflagen im Pflege- und Gesundheitssystem. Frauen stellen die Mehrheit der oft schlecht bezahlten Mitarbeiter, die nun die Hauptlast der Pandemie tragen. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle notiert: Die Corona-Pandemie hat sichtbar gemacht, in vielen systemrelevanten Berufen sind mehr als 80% der Beschäftigten weiblich. Pflegerinnen, Kassiererinnen, Erzieherinnen, Lehrerinnen, ihre Arbeit ist unentbehrlich, wird aber oftmals weder entsprechend entlohnt, noch haben diese Berufe den gesellschaftlichen Status, den sie verdienen. Damit zum nächsten Thema. Am Wochenende gab es die ersten Corona-Selbsttests im Handel zu kaufen. Das Straubinger Tagblatt betont: Während die Politik streitet und es bei der Organisation der Tests hapert, schmeißen Discounter, Drogerie und Supermärkte Schnelltests auf den Markt. Die Privatwirtschaft liefert, die Menschen kümmern sich selbst, während es die Politik nicht auf die Reihe bekommt. Das fatale Signal an die Bürger: Sie können sich nicht auf den Staat verlassen. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung sieht es ähnlich. Bürger und Wirtschaft machen vor, was geht, wenn man sie nur lässt. Die Politik sollte unternehmerische Kraft und Eigeninitiative endlich stärker nutzen. Die EU und die USA haben den Streit um Subventionen für die Luftfahrtindustrie entschärft. Beide Seiten wollen für 4 Monate die gegenseitig verhängten Strafzölle aussetzen. Ein ermutigender Anfang, meint die Süddeutsche Zeitung. Anders als sein Vorgänger scheint US-Präsident Biden Probleme und Streit bei Handelsbeziehungen nicht im Alleingang ausräumen zu wollen, sondern in Verhandlungen und mit Hilfe von Partnern. Die EU und die US-Regierung werden dabei schnell feststellen, dass sie mit einem gemeinsamen Vorgehen viel mehr erreichen können, als wenn sie gegeneinander arbeiten. Der Disput über Flugzeugsubventionen ist ein gutes Beispiel. Während sich Washington und Brüssel bislang mit Strafzöllen überzogen haben, baut China eine eigene Flugzeugindustrie auf, gepäppelt vom Staat.
Und das war die Wirtschaftspresseschau. Kostenlose Schnelltests für alle. Ab heute geht's allmählich damit los. Wie läuft's ganz konkret im Saarland? Darauf schauen wir gleich in Deutschland heute um 2:10 nach den Nachrichten. Das war Wirtschaft am Mittag. Mehr aus der Wirtschaftsredaktion um 17:05 in Wirtschaft und Gesellschaft. Ich bin Sina Fröndrich und verabschiede mich.